Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in der Reihe Bildung als Welterfahrung. Heute der Krieg in Gaza, der Palästina-Israel-Konflikt, Versuche einer Positionierung. Dazu begrüßt euch und Sie Beate Stölzel. In der folgenden Stunde ein Gespräch mit Atran Yukana von der Stiftung Wings of Hope, Stimmen von Rotem Levin und Osama Ilwat von den Combatants for Peace, ein Song der beiden Friedensaktivistinnen Mira El-Abouri und Yael Deckelbaum und am Ende die Rede des Geschäftsführers von Medico International, Zafir Cohen, anlässlich eines Benefizkonzertes für die Gaza-Hilfe. Der Palästina-Israel-Konflikt, genauer die kriegerischen Auseinandersetzungen in dieser Region, Schlag gegen Schlag, mit unglaublicher Brutalität geführt. Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober, bei dem über 1100 Menschen ermordet oder im Kampf getötet, 240 Geiseln verschleppt wurden, erfolgte der Gegenschlag der israelischen Armee mit inzwischen fast 40.000 Toten, viele davon Menschen der Zivilbevölkerung. Gleichzeitig werden die Hilfslieferungen, die schon vor der Bombardierung Gazas nötig waren, auf ein Minimum reduziert. Wir blicken erschrocken auf die nicht zu stoppende Gewalt in dieser Region, die auch in unserer Gesellschaft überschwappt. Initiativen wie die Stiftung Wings of Hope engagieren sich in der Friedensarbeit. Friedensarbeit, die ihrem Ansatz nach im persönlichen Bereich beginnt, in der Aufarbeitung erlittener Traumata und in der Dialogfähigkeit mit den ehemaligen GegnerInnen. Atran Yukana koordiniert die Aktivitäten von Wings of Hope und ihren PartnerInnenorganisationen im Nahen Osten.
Ja, mein Name ist Atran Yukana. Ich arbeite seit 2014 bei der Stiftung Wings of Hope als Projektkoordinator für unsere Friedens- und Traumaarbeit im Nahen Osten. Das heißt speziell in unserem Fall in Palästina, Israel und in Kurdistan, Irak. Mein Weg zur Stiftung ist ein langer. Ich habe mal ehrenamtlich auf einem Sommercamp mit jungen Menschen aus dem Irak, damals zunächst 2005, als Übersetzer gearbeitet. Und dann bin ich ehrenamtlich bei diesem Konzept der Sommerakademie geblieben. Dann 2014 wurde hier eine Stelle frei, beziehungsweise geschaffen, und da habe ich mich drauf beworben und seitdem bin ich hauptamtlich hier.
Dann mal so eine persönliche Frage. Kommst du aus Kurdistan? Kommst du aus dem Irak?
Ja, ich komme aus dem Norden des Irak. Ich bin in Duhok geboren und aufgewachsen. Genau, und im Alter von 11 Jahren musste meine Familie aus politischen Gründen den Irak verlassen und politisches Asyl hier in Deutschland beantragen. Seitdem bin ich hier beheimatet. Genau.
Du hast die Vertreibung kennengelernt und du setzt dich für den Frieden ein. Die Stiftung Wings of Hope fußt auch darauf, dass vor dem Frieden ja, die Aufarbeitung von Traumata erfolgen soll. Die Aufarbeitung durch Kennenlernen der anderen Seite. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen, wie ihr das machen wollt?
Ja, ich kann es mal in Ansätzen versuchen. Unsere Arbeit hat sehr viel mit Überwindung von Gewalt zu tun oder Gewalterfahrungen. Vertreibung ist ja auch eine Art von Gewalt. Und wir verstehen unsere Arbeit als Friedens- und Traumaarbeit und das denken wir immer gemeinsam. Wir arbeiten mit jungen Menschen zusammen im Rahmen dieser Sommerakademie zum Beispiel, Sommerakademie für interkulturellen Dialog, weil wir davon überzeugt sind, dass Dialog absolut wichtig ist. Dieser Dialog kann über vermeintliche oder tatsächliche Grenzen innerhalb eines Landes geschehen. Wenn wir über den Irak sprechen, denken wir da an verschiedene ethnische und konfessionelle Gruppen. Und da schaffen wir eben diese Dialogräume und glauben an die Kraft des Dialogs. Aber das hat natürlich auch Grenzen. Ja? Also wir können die Arbeit des Dialogs auch nur in kleinerem Rahmen und eher auf individueller Ebene erreichen, implementieren und da bewirken, dass Vorurteile abgebaut werden, dass die Anerkennung des Leids der anderen stattfindet. Und das ist ein Teil unserer Dialogarbeit. Diese findet in unseren Projektländern statt, auch in Israel und Palästina, im Irak und auch wenn ich dieses Programm nicht betreue, in Bosnien und Herzegowina und in Deutschland. Das ist das eine. Das andere ist, welche Auswirkungen hat Gewalt, haben Krieg, Flucht, Vertreibung, sexualisierte, häusliche Gewalt, was macht das mit Menschen? Welche Auswirkungen haben wir da auf individueller auch, und auch auf kollektiver Ebene? Und da bilden wir in Deutschland und in unseren Projektländern, darunter auch in Palästina, Menschen aus helfenden Berufen zu Traumapädagoginnen und Traumatherapeutinnen aus. Das heißt, sie kriegen das Werkzeug, sie kriegen das Wissen, um anschließend mit Menschen mit Gewalterfahrungen zu arbeiten.
Genau, wir haben jetzt viel über Kommunikation geredet. Welche Rolle kann Kunst dabei spielen? Ich denke jetzt an Musik oder an darstellende Kunst, Theater. Es gibt den Dialog, also es gibt das Reden miteinander, aber es gibt auch diese nicht-verbale Kommunikation. Ja. Macht ihr das auch?
Das machen wir auch und das spielt natürlich eine wichtige Rolle tatsächlich auch im Rahmen unserer Arbeit, weil Kunst hat ja auch sehr viel mit Ressourcen zu tun. Und wenn wir an Traumaarbeit denken, spielt die Mobilisierung von Ressourcen, von eigenen Ressourcen auch eine große Rolle. Ja? Da sind wir schnell auch beim Thema Selbstwirksamkeit. Also wie können Menschen selbstwirksam nach Erfahrungen von Gewalt auch sich äußern, sich kundtun, etwas schaffen. Und wenn ich an unsere Sommerakademie denke, haben wir zum Beispiel jedes Jahr einen Kunstworkshop über den ganzen Tag. Und da gibt es keine gute oder schlechte Kunst, sondern einfach das, was die jungen Menschen aus diesen Ländern gerne schaffen oder ausdrücken möchten. Das ist das eine. Theater ist ein anderes Stichwort. Wenn ich an unsere Akademie im Irak denke zum Beispiel, da haben wir jetzt zweimal die Akademie für Frieden und Dialog durchgeführt, 2021 und 2023, mit jungen Menschen aus den unterschiedlichen Gemeinschaften des Landes. Und da hatten wir einen Theaterpädagogen aus München dabei, aber kurdischer Herkunft. Und der hat mit ihnen eben Stücke, auch Theaterstücke, vorbereitet und durchgeführt, die auch das Thema Anerkennung des Leids der anderen, aber auch wie baut man die Mauern im Land ab, zwischen den Gemeinschaften, die Mauern in unseren Köpfen und wie können wir das Leid der anderen anerkennen und vielleicht für ein Schulsystem streiten, das die Gleichheit aller Menschen und die Universalität der Menschenrechte anerkennt. Und mit der Theatermethode kann das auch geschehen, ja.
Jetzt denke ich mal so an Traumaarbeit mit Kindern. Ich glaube, der erste Schritt bei Traumaarbeit ist auch das Anerkennen des eigenen Leids, bevor ich Empathie entwickeln kann. Das heißt, ich muss auch erst mal verstehen, was mir passiert ist. Das ist ja bei Kindern, die dann anfangen zu malen, zum Beispiel.
Ja.
Und der nächste Schritt ist dann, denke ich, wenn ich das verstanden habe, dann geht es ja darum, wie verändern wir die Situation. Das zu akzeptieren, das Leid, die Vertreibung, die passiert ist, und auf dem Stand zu stehen und zu sagen, okay, ich möchte aber was verändern. Ich will das Leid nicht ewig fortsetzen, auch nicht von der anderen Seite.
Ja, du hast jetzt unterschiedliche Punkte angesprochen. Ich fange mal bei den Kindern an. Also wenn ich zum Beispiel an die Arbeit in unserem Traumahilfezentrum oder korrekter das Traumahilfezentrum unserer Partnerorganisation Wings of Hope for Trauma in Bethlehem denke, da findet statt therapeutische Begleitung und pädagogische Begleitung mit Kindern. Die sind alle zwischen 9 und 15 Jahre alt, aber manchmal kommen auch Jüngere oder manchmal junge Erwachsene. Und da gibt es auch unterschiedliche Wege und Methoden, unter anderem durch Sandarbeit, aber auch durch gruppentherapeutischen Methoden, in denen die Kinder verstehen, was ihnen passiert ist und wo sie Werkzeuge auch in die Hand kriegen, um mit den erlebten Gewalterfahrungen umzugehen. Da sind wir auch wieder beim Thema Ressourcen. Wie kann man die eigenen Ressourcen stärken? Und wie kann man vor allem verstehen, was passiert ist? Und dass es nicht normal ist, was passiert ist. Das ist immer ganz wichtig. Das andere, was du angesprochen hast mit dem Thema des Leids, ja, das eigene Leid anerkennen, das ist natürlich ein Schritt für Betroffene von Gewalt, dass sie anerkennen, dass ihnen Leid zugeführt wurde, wo sie keine Schuld dran tragen. Ja? Weil oft ist ja auch das Erleben von Gewalt einhergehend mit Schuldgefühlen. Das heißt, man...
Oder Täter auch verunkeln.
Ja, genau. Vielen wird ja auch so eingeredet, dass sie ja doch irgendwie dazu beigetragen haben, dass das, was ihnen passiert ist, eben passiert ist. Und genau. Und wir arbeiten mit diesen Menschen und erkennen an, dass diese Gewalt absolut nicht zu rechtfertigen ist und war und auch niemals sein wird. Und überlegen uns dann, wie können diese Menschen dann aber mit diesen Gewalterfahrungen umgehen und ein Stück Heilung erfahren. Aber wenn wir auf diese Dialogebene gehen, das geht dann Hand in Hand im Sinne von, wenn mein Leid anerkannt wird, dann bin ich doch bereiter, und das haben auch unterschiedliche Studien gezeigt, dass die Bereitschaft, das Leid der anderen Menschen anzuerkennen und Empathie auszudrücken, dass das dadurch gesteigert wird, wenn mein Leid anerkannt wird. Und das ist ein Dialogprozess, und der kann zwischen Palästinensern und Israelis oder zwischen Kurden und Arabern oder zwischen Serben und Kroaten oder auch innerhalb einer Gemeinschaft sein, je nachdem, welche Dynamiken da und welche Geschichten da eine Rolle spielen. Da sind wir wieder auf dieser Dialogebene. Genau. Das sind die zwei Ebenen. Und dann gibt es das dritte, wenn es darum geht, wie schaffe ich es, Traumata nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch auf kollektiver Ebene zu verarbeiten oder ein Stück weit zu verarbeiten. Wenn wir darüber reden, was zum Beispiel in Israel und Palästina passiert, müssen wir benennen die Situation vor Ort und was diese Situation, die schon seit Jahrzehnten andauert, mit den Menschen dort gemacht hat. Und dann können wir über kollektive Traumata der PalästinenserInnen sprechen und kollektive Traumata der Israelis. Genau.
Also wir sind dann im kollektiven Dialog, sage ich jetzt mal vorsichtig. Für mich geht es ja dann auch vom kollektiven Dialog dahingehend Druck auf die Mächtigen der Welt zu machen. Das Ziel ist ja, die Situation zu verändern, und zwar Menschen das Gefühl zu geben, obwohl sie traumatisiert wurden, dass sie sich selbst ermächtigen können, ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen können und dem anderen, vorher Gegner, Gegnerin, in die Augen sehen und die Erkenntnis gewinnen zu können, dass der Krieg für niemanden gut ist. Das sollte die Erkenntnis vielleicht am Ende sein, aber die Erkenntnis haben nicht unbedingt die Menschen, die in der Politik sitzen. Naja, dann geht es darum, Druck aufzubauen. Natürlich.
Das ist, ich glaube, das Allerwesentliche, wenn man jetzt auf Veränderungen der Lebensrealität und der politischen und sozialen und wirtschaftlichen Verfasstheit unserer Gesellschaften und Länder angeht, wo viel Gewalt und Krieg erhalten werden. Wenn wir über die Arbeit von Wings of Hope sprechen, haben wir eher im Fokus das, was du vorhin beschrieben hast mit der Selbstermächtigung der Menschen. Das kann aber ein guter erster Schritt sein. Das heißt, wenn ich bestimmte Erfahrungen über Jahre hinweg gemacht habe und mich dann mit ihnen auseinandergesetzt habe und sie einordnen kann, verstehen kann und meine Ressourcen mobilisiere, könnte das ein Motivator sein, dass ich sage, hey, ich setze mich jetzt in meiner Gesellschaft dafür ein, dass Gewalt niemand anderen widerfährt, auch vermeintlichen Feinden nicht. Wenn ich an die Sommerakademie für interkulturellen Dialog denke, da haben wir viele dieser jungen Menschen an Bord und hatten sie in den letzten 17 Jahren, die gesagt haben, ich setze mich auch gegen die Politik meines Landes, gegen diese Politik, die in meinem Namen Gewalt ausübt, gegen andere, setze mich dann ein und werde mich politisch engagieren und Druck ausüben. Letztendlich werden Veränderungen nur so herbeigeführt. Das ist meine persönliche Meinung. Ohne auf die Straße zu gehen, sich zu organisieren, Netzwerken, Druck auf die mächtigen Herrschenden auszuüben, wird es keine Veränderung auf kollektiver Ebene geben. Aber wenn diese kollektiven Veränderungen stattfinden, das heißt, wenn wir von einem Zustand von Krieg zu einer Abwesenheit von Krieg oder verschiedenen Formen von Frieden kommen, dann wird ja auch unsere Arbeit ein Stück weit, Gott sei Dank, überflüssig.
Zwei Männer, der Israeli Rotem Levin und der Palästinenser Osama Ilwat, sprachen am 13. Juli über ihren jeweiligen Weg von einem israelischen Soldaten beziehungsweise einem palästinensischen Freiheitskämpfer zu ihrem gemeinsamen Weg für den Frieden. Ihre Ausführungen in Englisch können nur stark gekürzt wiedergegeben werden.
Wir freuen uns sehr, Osama Elwat aus Jericho, Palästina, und Rotem Levin aus Tel Aviv, Israel, hier begrüßen zu dürfen. Sie sind derzeit auf Tour durch Deutschland mit insgesamt fast 30 Events in ganz Deutschland. Sie kommt gerade aus Bamberg her und wir freuen uns sehr, dass Sie heute in München mit uns sind. Also lassen Sie uns Rotem und Osama jetzt herzlich begrüßen. Wir laden Sie ein, Rotem und Osama kennenzulernen und etwas über Ihren Weg als Friedensaktivisten zu erfahren. Osama und Rotem sind Mitglieder der Combatants for Peace, einer Graswurzelbewegung in Israel und Palästina, die bereits zweimal für den Friedensnobelpreis nominiert wurde.
So I was born in a small village not far from Tel Aviv. And I was born and raised as a Zionist. But reality was that I knew only Jews in my village. In my school there were only Jews. And I didn't know any Palestinian as a child, as a teenager. It was the time of the Second Intifada when I realized that there are every week suicide attacks on buses, and I've learned from the radio, from the media, from the teachers that the Palestinians are those who are behind these attacks. But again, I didn't know any Palestinians, so I couldn't really relate the attackers to someone around me. But I was scared. I was scared as a child to take the bus from place to place, mainly because when someone spoke Arabic next to me, I couldn't understand the word because they don't teach us Arabic in schools. And many times I chose to leave the bus before the destination because someone might explode himself. In Israel, the gateway to become an Israeli, I would say, is the army. This is like the thing that you have to do to be a real Israeli. This is at least the message that I received since a very young age. And there is a big system that is broadcasting this message to you. So a year later, at the age of 18 years old, I was very motivated actually to go and serve in the Israeli army, to be part of this collective, to support the collective effort to protect ourselves from the enemy, which was the Palestinians. But again, until the age of 18 years old, I don't know any Palestinian. Okay, but I know that they are those who are endangering me. And I was recruited to the same unit like the cousin of my mom who was killed. The reactions from everyone around me were super supportive. I was very much proud of myself, actually. I felt like I'm doing the right thing by going to serve in the army. Yes, 2 years later, after 2 years of army trainings, they took my team to a Palestinian village in the West Bank, on the other side of the wall. It was the first time I actually crossed the wall. And the first time I go there, middle of the night, we cross this Palestinian village by foot, we reach the center of the village, and the commander called me and another soldier, Nevo, and he told us, take the sound grenades and throw them to this yard. And I remember myself just following the order, because again, for the previous 2 years, I was trained to follow orders, basically, and not to ask questions. And after 2 years of doing this, he told me, take the sound grenade. So I just did what I was told to do. I threw the grenade. There was a big boom. Again, silence, middle of the night. There is no one in the street. Everyone is probably sleeping. And we went back to the base, and on the way back, Nevo called me, the other soldier, the other guy, and he told me, you know, I think we shouldn't do such things. And I remember myself confused, how come I didn't think about it myself. It didn't even cross my mind any question, I was just doing it, actually. A year later, I was released from the Israeli army after 3 years of mandatory service. Luckily, these years were relatively quiet, so I didn't have to fight or to shoot anyone. And I felt that I want to go out of the land for some time, that I want to start to ask questions, actually, to let go of this mindset of a soldier who was programmed for 3 years just to follow orders. And I had a feeling that on the land, it will be very difficult actually to do this process of deprogramming. And I used my privileged passport compared to the Palestinians. We Israeli Jews, we can travel quite freely around the globe. And I decided to go out for a year. After a year, I came back to start medical school. And just before starting medical school, I met this friend who told me that he's going to participate in a dialogue seminar in Germany with a group of Palestinians from the West Bank.
So I am Osama. I live in the same land, but I have different story. I was born in Jerusalem for a Palestinian family. We moved to Jericho. For me, it doesn't make any change that Jericho is close to Jerusalem and it's a flat, a lot of fields and a lot of places to play around. And I didn't feel the different. But when I started to go to school in the end of the 80s, I started to see soldiers in front of the school. Once they stopped me and they start to speak to me in weird language that I did not understand any of the language. They took my bag and they searched it and then they asked me about colors on my hands. After they left me and I went back home terrified. And I asked my mom about them and she said to me, they are the Jews again. After a few months, the army commander decided to close all the schools of Jericho. How? Because he can. Because we, as Palestinians, we live under something called military rules until today. So the army can decide to us everything they want. They can decide to close our city. They can decide to open it. They can decide to give us water, to give us services, to give us permits or not. When I was 14, soldiers came to my house, to our house, and they tried to take my father out by force to delete graffiti and clean the streets after the demonstrations. Somehow he was rejecting, they beat him in front of us. And for me, that was very hard to see. I was 14, I was a child, but I was really hurt. And all these fears in my heart from the Jewish people suddenly shifted to hate, and I decided to fight. And I started after to hear about Oslo Agreement in 1993 and 1994, and I was really happy that, okay, maybe one day we will live without soldiers in front of our schools, maybe one day in the future my kids won't face what I faced as a child, they won't go to school under tear gas, or bullets, or fears. So for me, I accepted, I joined the Palestinian police, and I was a few years serving this agreement, trying to be part of this dream. A few years after being in the police, I started to see the settlements are growing, the situation is not changing. So I quit the police. I lost a lot of my friends, I was full of hate, and I wanted just to fight until I die because I did not have anything to lose. 2010, I was in Bethlehem. I met one of my friends who was going to a peace activist gathering. It was snowing, there is no public transportation back from Bethlehem, especially in the evening time. So I was there for 1 hour in waiting in the snow. I saw someone entering Ahmed and I jumped on him. So he said, come with me and I will take you back. I went with him to this peace activist meeting and I was wondering how peace activists look like. I went to see them. I never heard about this word. And I went to this place with excitement.
Zwei unterschiedliche Wege mit einem gemeinsamen Ziel, den als unerträglich empfundenen Zustand zu beenden. Im Mai diesen Jahres erhielten die beiden palästinensisch-israelischen Frauenfriedensinitiativen Women of the Sun und Women Wake Peace in Köln den Günter-Wallraff-Preis, Die Auszeichnung nahm stellvertretend Mira El Abouri und Yael Deckelbaum entgegen. Von ihnen jetzt: War is not a woman's game.
Like, if you want to make a change, so we can, that's what this song was about. It's about, where do we want to go? Because we all know what we want to leave behind, but where do we want to go? So when you want to make a change, always think and envision and live the way and embody the way you want the world to be. The next song is called War is Not a Woman's Game. And you need to sing. Are you ready? Okay.
You can't be with us and not sing.
Yeah, it's not a possibility. Okay. Oh. You? Yes.
in politisch unruhigen Zeiten die verlässliche Informationsquelle im Äther bleiben zu können, braucht Lora München Ihre Unterstützung. Nur so kann freies Radio wirklich frei bleiben. Frei von staatlicher Einflussnahme, frei von kommerziellen Interessen. Jede Fördermitgliedschaft sichert die Unabhängigkeit des Senders. Einfach hören kann jeder. Wer sein freies Radio behalten will, muss es auch unterstützen. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de.
Das Thema der heutigen Sendung: Der Krieg in Gaza, der Palästina-Israel-Konflikt, Versuche einer Positionierung. Am 30. Juli veranstaltete Medico International und die im UK beheimatete Organisation Make Freedom Ring ein Benefizkonzert für die humanitäre Hilfe in Gaza in der Münchner Himmelfahrtskirche. Zu dem Motto der Veranstaltung: Das Recht auf Hilfe ist nicht verhandelbar, sprach an diesem Abend der Medico-Geschäftsführer Zafria Cohen.
Ich möchte mich zuerst bedanken, dass ich hier heute Abend im Rahmen dieser Veranstaltung zugunsten der Nothilfe für Gaza sprechen darf. Wir alle hier, die Zuhörerinnen, die Zuhörer, die Musikerinnen und Musiker, wir Rednerinnen, stehen vor einer gemeinsamen Aufgabe. Diesen mit Mut gewonnenen Raum der Solidarität, der Empathie und der Kunst, die er einen eigenen Ort jenseits der Sprache schafft, zu verteidigen und zu gestalten. Wir sind hier, um mit der je eigenen individuellen Schichter, Perspektive der unerträglichen Horror in Gaza mit unserer Anwesenheit zu widersprechen. Das Bombardieren von Krankenhäusern, das Ausrufen von Menschen, die seit Monaten auf der Flucht vor dem Krieg sind, die gezielte Tötung von kleinen Kindern durch Scharfschützen, die nachhaltige Zerstörung durch das schmale Landstreifen, seine strategische unbewohnbar machen, all das sind unbestreitbare Kriegsverbrechen. Ebenso die tödlichen, menschenverachtenden Hamas-Angriff vom 7. Oktober, der ebenfalls ein Kriegsverbrechen darstellt und dessen Verantwortliche vor internationalen Gerichten. Wir sind hier, um unsere Sorge und Solidarität mit den israelischen Geiseln bei den Händen der Hamas auszudrücken und denken an den Kampf der Angehörigen in Israel, die mit ihrer Losung Bring Them Home eine Massenbewegung für ein sofortiges Ende des Krieges gegründet haben. Wir sind hier auch, um an die dringend notwendige Behandlung palästinensischer Gefangenen an israelische Gefängnisse zu erinnern, deren Zahl seit dem 7. Oktober sprunghaft in die Höhe gestiegen ist und die offenkundig entsetzliche Grausamkeit und Folter und gezielte Hunger ausgelassen hat. Wir sind zudem hier, um an die Vorgänge in der Westbank, der andere betreibt, besetzten palästinensischen Gebiete zu erinnern, in der die Siedlerbewegung in Zusammenarbeit mit der israelischen Armee Vertreibung von palästinensischen Bewohnerinnen und Landnahme palästinensischen Besitzes in einem neuen Ausmaß betreibt. Wir sind hier auch, weil das Vorgehen der israelischen Armee angeblich in unserem Namen als Verteidigung westlicher Werte steht und die deutsche Regierung es mit Worten und Ausrüstung unterstützt. Das, nämlich die Unterstützung fast der gesamten westlichen Welt, unterscheidet diesen Krieg von anderen Kriegen, die in ihrem Ausmaß genauso schrecklich und schrecklicher sein mögen, als das, was gerade in Gaza geschieht. Ich weiß, dass es schwierig ist, in einer vereinzelten, fragmentierten Gesellschaft dieses Wir aufzurufen. In unserer Zeit aber, in der wir alle zunehmend in eine Art Kriegsregime leben, das sich durch die Einteilung der Welt in Freund und Feind auszeichnet, in Gut und Böse, soll mein Wir ein drittes markieren. Was meine ich damit? Ich meine das, dass ich nicht in einer von außen auferlegten, im Zweifel national konnotierten Gemeinschaft verbindet, sondern dass sich der Solidarität, dem universalistischen, schlichtweg für alle geltenden Menschenrecht verpflichtet fühlt. Insofern besteht das Dritte, das ich hier vertreten möchte, in einem planetarischen Bewusstsein, in einem alltäglichen Verständnis des eigenen Daseins, das sich bewusst in Beziehung zur Welt setzt und nicht nur zur je eigenen partikularen Geschichte und Nation. Nun ist Medico International eine sozialmedizinische Hilfs- und Menschenrechtsorganisation und die Frage des Rechts steht für uns alle als im Mittelpunkt aller Handlungen. Aus einer sozialmedizinischen Perspektive ist für uns Gesundheit die Frage nach dem gleichen und gerechten Zugang zur bestmöglichen Gesundheit für alle. Auch Hilfe ist in unserem Verständnis nicht nur eine Frage der Humanität oder der Barmherzigkeit, sondern ein Rechtsanspruch. Jeder Mensch hat diesen Anspruch, der in Not gerät, und Medico unterstützt dabei in diesem Sinne seit über 50 Jahren Partnerinnen und Partner in der Welt. Seit Jahrzehnten arbeiten wir mit israelischen und palästinensischen Organisationen zusammen. In Israel kooperiert unter anderem mit dem Physicians for Human Rights, den Ärzten für Menschenrechte, einer israelischen Organisation, in der sowohl Juden wie auch Palästinenser arbeiten. Sie arbeiten unter anderem in israelischen Gefängnissen und beschäftigen sich mit Menschenrechtsverletzungen und Misshandlungen dort. Sie waren auch in der Versorgung der Überlebenden der Hamas-Angriffe tätig, die in Hotels am Roten Meer zu Flucht fanden und der Staat da noch nicht in der Lage war, sie entsprechend zu behandeln. Und sie sind in Verbindung, diese Physicians for Human Rights, mit palästinensischen Gesundheitsorganisationen. Unter normalen Umständen würden sie jetzt Medikamente liefern und versuchen, Kranke, die in Gaza nicht versorgt werden können, herauszuholen. Das wird nun unmöglich, jetzt gerade die zuständige Regierung. Ihre Arbeit ist ein Beispiel für eine vielfältige menschenrechtliche Arbeit, die unsere Kollegen in Israel unter schwierigsten politischen Bedingungen unternehmen. In Gaza sind wir ebenfalls seit vielen Jahren tätig. Unsere Partnerinnen und Partner dort, die gemeinsam mit allen Bewohnern ständig auf der Flucht von israelischen Angriffen sind, versuchen in dieser Welle das zu tun, was sie zuvor in ihren Fassen und überall zerstörten Einrichtungen taten. Die Kollegin von der Palestinian Medical Relief Society, der palästinensischen Gesundheitsdienst, deren Zentrum in Jabalia vollständig zerstört wurde, fanden die ständig unter israelischem Beschuss stehenden Ambulanzen zu verwundeten. Die Kolleginnen der feministischen Center for Free Culture Association aus Khan Yunis, das Stand heute nicht vollständig zerstört ist, machen Nothilfe in den Flüchtlingslagern, in denen sie sich gerade aufhalten. Und währenddessen registrieren die Anwältinnen und Rechtshelfer der Menschenrechtsorganisation in Bessern mit zerstörten Sitzen in Gaza übrigens, soweit es unter diesen Bedingungen möglich ist, die Menschenrechtsverletzungen gerichtsfest sein können. Dasselbe tun unsere israelischen und palästinensischen Partner in der Westbank und in Israel, die jedes Tötungsdelikt und jede Landvertreibung, aber auch Folter, egal durch israelische oder auch durch eine der beiden palästinensischen Autoritäten begangen werden, öffentlich machen und wenn möglich vor Gericht bringen werden. Mein Ansatz und der meiner Freunde und Kolleginnen für das Recht auf Rechte erscheint heute natürlich so aussichtslos wie nie. Zugleich aber wird vor aller Welt endlich deutlich, nicht zuletzt durch das gerade gefällte Urteil des Internationalen Gerichtshofes, dass die gesamte seit 1967 andauernde Besatzung der palästinensischen Gebiete inklusive des Gazastreifens dem Völkerrecht fundamental widerspricht. Dieses Urteil zeigt auch, dass wir hier nicht von einem Konflikt zwischen zwei gleichen wieder starken Partnern reden, sondern die militärische und politische Kontrolle Israels übermächtig und auf Dauer angelegt ist. Sie wird von israelischer Seite mit Sicherheitsinteressen begründet und ich glaube, dass es selten zuvor war, die Kluft zwischen den proklamierten Sicherheitsinteressen eines Staats und den seiner einzelnen Bürgerinnen und Bürger so tief wie jetzt seit diesem. Und wenn die Kinder dabei sind, ehrlich zu sein, dann müssen wir auch in Deutschland feststellen, dass die Kluft zwischen dem offiziellen Diskurs einer deutschen Staatsräson, die das nie wieder nur an den Sicherheitsdefinitionen einer Rechtsaußenregierung in Israel gekoppelt und dem Wunsch vieler hierzulande nach Waffenstillstand, Frieden und Gerechtigkeit, ebenfalls in dieser Post. Gegen eine diverse Erinnerungskultur versucht der deutsche Staat von oben die Menschen auf eine Denkungsart im Sinne dieser Staatsräson zu verpflichten. Persönlich finde ich das Wort Staatsräson insgesamt ein urkrischer Begriff, dessen Kern darin besteht, den Herrschenden zu ermöglichen, im Namen des Nationalinteresses geltendes Recht zu missachten. Dazu vielleicht noch ein letzter Gedanke. Die von unten erkämpfte Erinnerungskultur bezüglich der Nazi-Verbrechen und der Nazi-Zeit war und ist von enormer Bedeutung für die demokratische Entwicklung und Erneuerung in Deutschland. Unsere Auseinandersetzung mit diesen deutschen Verbrechen darf uns nicht dazu verleiten, von allgemein gültigen Grundsätzen abzurücken und in unserem Fall Israel ein Recht auf Straflosigkeit zuzuschreiben. Erinnern ist nämlich, so die Kulturwissenschaftlerin leider als Mann, allein die Gegenwart ist der Ort, von dem aus etwas Vergangenes aufgerufen werden kann. Was dabei jeweils erinnernd aus der Vergangenheit beschworen wird, ist also notwendigerweise subjektiv und an aktuelle Bedürfnisse und Ansprüche des Einzelnen oder der Gruppe gebunden, sprich der Letztzeit. Unter diesen Umständen greift die erinnerte Vergangenheit in die Gegenwart. In diesem Sinne geht es beim Erinnern immer auch um die Gewinnung von Orientierung für die Zukunft. Deutlich frage ich, wie wir über die Nazi-Verbrechen sprechen können, ohne dabei ein Bekenntnis zur Unteilbarkeit der Menschenrechte abzugeben. Bekennen wir uns aber zur Unteilbarkeit der Menschenrechte, dann dürfen wir nicht schweigen, wenn Palästinenserinnen und Palästinenser rechtlos werden. Sie sind allesamt davon betroffen, von der Nichterfüllung ihres Rechts auf Rechte, die die Basis ja darstellt für die Realisierung aller anderen Rechte. Dabei beziehe ich mich jetzt, wenn ich von Recht auf Richtung spreche, auf den Ansatz der deutschen, jüdischen, US-amerikanischen Philosophin Hannah Arendt. Arendt und ihre Zeitgenossen waren damals mit dem Problem von Millionen von Geflüchteten, viele von denen Juden und Jüdinnen in Osteuropa, in der Folge des Zweiten Weltkrieges mit den NS-Zeit konfrontiert, die kürzlich staatlos wurden. Von dieser Situation heraus entwickelt die Philosophin das Konzept des Rechts, Rechte zu haben. Dies bedeutet nichts anderes als das Recht auf Mitgliedschaft in einer politischen Gemeinschaft, in der den Individuen die weiteren Rechte garantiert werden können, im Rahmen eines Kampfes natürlich ohne Rechte. Aber in unserer Welt, wie sie jetzt verfasst ist, gilt, die Basis der Rechte des Individuums ist, das ist diese Gemeinschaft, von der sie spricht, das Recht auf Rechte, Teil der Gemeinschaft zu sein. Das ist die Staatsbürgerschaft. Wir leben in einer Welt voller Nationalstaaten, ob man es mögen oder nicht, das ist einfach so, wie es ist. Die Lage der Palästinenserinnen in den besetzten Gebieten, übrigens auch in den Flüchtlingslagern, ist hingegen seit vielen Jahren von der Staatenlosigkeit her geprägt. Sie haben keine Staatsbürgerschaft. Denn Israel verweigerte dem sowohl die Staatsbürgerschaft im eigenen Staat. Im Sinne einer Arbeitsreform verfügen sie nicht über das grundlegendste Recht, das alle anderen erst möglich macht. Das Recht auf Gesundheit erarbeitet sich. Die Rechte des Individuums werden ja innerhalb des jeweiligen Staates ja verhandelt und individual verhandelt. Davon sind die wenigen welchen Staaten garantiert wird. Ohne das Recht auf rechte Religion bleibt unser Anspruch auf den wunderbaren Artikel 28 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte unerfüllt, der uns allen die volle Verwirklichung aller Rechte in eine dazu geeignete soziale und internationale Ordnung zugleich verspricht und vorschreibt. Deshalb, so meine Arbeit, ist die Weltgemeinschaft vor allem zu einem verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle Menschen dieses eine Recht besitzen, das Recht, Rechte zu haben. Sprich, zu einer politischen Gemeinschaft zuzugehören, in der dem Individuum die weiteren Rechte garantiert werden. Aber verpflichten uns also dazu, das Recht aller Menschen auf Rechte überall zu jeder Zeit einzufordern. Also auch uns, die wir hier in München, der Bundesrepublik und anderswo leben. Es ist eine Verpflichtung. Nicht die vermeintlichen Sicherheitsinteressen einzelner Staaten, also können den Frieden sichern, sondern nur die Unteilbarkeit des Menschenrechts. Also das Recht auf Rechte auch für Palästinenserinnen und Palästinenser. Das hier geltend zu machen, ist mein Anliegen und so nehme ich an, auch Ihres. Vielen Dank.
Zafri Cohen verdeutlichte uns Zuhörenden die erschreckende augenblickliche Situation in der seit 1967 von Israel widerrechtlich besetzten Gebieten Gaza, Ostjerusalem und Westbank. Zum anschließenden Verweis auf die Ausführungen der Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann: Erinnert wird immer in der Gegenwart und Erinnerung unterliegt damit dem Wandel, nicht weil Fakten geleugnet, sondern in einer sich verändernden Welt anders interpretiert werden, um in der Gegenwart und damit für die Zukunft handlungsfähig im Sinne eines problemlösenden Vorgehens zu sein. Und diese Erinnerung ist immer eine subjektive. Der Palästina-Israel-Konflikt scheint im Hinblick auf einen gerechten Frieden unlösbarer als je zuvor. Das Recht auf Zugehörigkeit zu einem Staat wird den PalästinenserInnen nicht gewährt. Und an dieser Situation ändern auch die vielen UN-Resolutionen oder jetzt das Urteil des Internationalen Gerichtshofs nichts. Die UNO als friedensstiftende Institution ist hier, wie auch bei den vielen anderen im Augenblick tobenden Kriegen, überfordert. Ob eine nationale Lösung, wie von Zafri Cohen angedeutet wird, Erfolg bringt, scheint fraglich. Hier folgt er den Ideen der damals auch staatenlosen politischen Theoretikerin Hannah Arendt, geäußert in einer Zeit, als mit der UNO die Idee eines friedlichen Zusammenlebens der Völker erstarkte. Wir sind fast am Ende der Sendung. Es fehlt noch Musik vom Benefizkonzert für die Hilfe in Gaza und eine Intervention. Ich bin Beate Stölzel. Danke fürs Zuhören. Thank you.
ja, dass das so ein Notprogramm ist. Also hier teilnehmen an einer schönen Veranstaltung und ein bisschen was spenden über Medico, dass bei den ja, verletzten, traumatisierten Menschen ein paar Euro ankommen, eine minimale Verbesserung. Aber mehr können wir wohl nicht in die Reihe machen, außer uns in Berlin hinstellen und, weiß nicht, das Auswärtige Amt
anzünden.
Nicht ganz anzünden, aber festnehmen. Oder ich habe gerade vorher zwischendurch gedacht an die amerikanischen Piloten, die über Vietnam abgeschossen worden sind und die dann eine Schaufel in die Hand bekommen haben, den Schutt wegzuschaufeln. Also das passt vielleicht nicht ganz, aber da habe ich gerade vorher dran gedacht, das müssen wir unseren Regierungsmitgliedern jetzt verordnen können. Können wir aber nicht. Die sitzen im Trocknen.
Ja, bloß was wir nicht können, ist diesen Palästina-Israel-Konflikt, der ewig lange dauert, auf deutschen Straßen lösen. Das können wir nicht.
Doch?
Nee.
Wir können was unternehmen. Wir können zum Beispiel erreichen, dass keine Waffen geliefert werden.
Okay, dann würden keine deutschen Waffen geliefert, aber der Krieg ist nicht vorbei. Wissen wir auch.
Doch. Sanktionen, gnadenlose Sanktionen gegen Israel. Bis dass sie verhandeln müssen. Dass ein Friedensprozess angeht, da waren wir eigentlich schon viel weiter, finde ich.
Ja, bloß, also jetzt nehme ich mal meine Stimme rein. Und zwar, was ich heute auch mitgenommen habe, ist die Kraft der Musik. Auch Musik hat eine Kraft zumindest, um teilweise zu vergessen, was draußen ist. Und auch das ist eine Kraft. Und auch das gibt es in Israel, in wahrscheinlich auch im Westjordanland, im Gazastreifen natürlich im Augenblick nicht. Aber Musik hat eine Kraft.
Ja.
Und Musik hat auch eine verbindende Kraft.
Da bin ich sofort dabei. Das ist das Leichtere. Eben, man sieht es ja am Barnbäum-Orchester, wo Palästinenser, Israelis beteiligt sind. Und nach Anfangsschwierigkeiten konnten die gut zusammen Musik machen und spielen. Ja, doch. Also das als Kernpunkt oder Nukleus zu nehmen, ja, das finde ich gut.